Ich sage immer, wenn man schlapp ist und schlecht drauf ist.
Schlapp und schlecht drauf.
Ja, das
Okay.
kann, da würde ich mir sofort einen Eisenwerttee mindestens 4 machen lassen.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Eisen ist eines dieser Themen, über das kaum jemand spricht, bis der eigene Körper plötzlich schlapp macht. Dabei ist es ein echtes Powermineral, das unsere Energie, Konzentration und sogar unsere Lebensqualität maßgeblich beeinflusst. Doch viele Menschen laufen mit einem Mangel herum, ohne es zu wissen. Professor Dr. Klaus Günther ist Experte für Mikronährstoffe und spezialisiert auf Eisenmangel sowie die Auswirkungen von Nährstoffmangeln auf die Gesundheit. Er setzt sich intensiv mit den besonderen Bedürfnissen bei veganer Ernährung auseinander und zeigt auf, wie man potenzielle Defizite, insbesondere bei Eisen, effektiv vorbeugen kann. Als Wissenschaftler und Praktiker hat er sich zum Ziel gesetzt, fundiertes Wissen über Nährstoffe verständlich zu vermitteln und dabei praxisnahe Lösungen zu entwickeln. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Professor Dr. Klaus Günther.
Ich freue mich, Herr Behrens, dass ich bei Ihnen sein darf und vielleicht kann ich Ihnen ja was Neues erzählen.
Ich bin mir ganz sicher, Sie können mir sehr viel Neues erfinden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hoch geehrt, dass Sie mir überhaupt eine Audienz geben, weil Sie sind ja schon eine Koryphäe auf dem Gebiet der Mikronährstoffe. Und deswegen frage ich auch gleich als erstes, achten Sie bei Ihrem Sonntagsfrühstück eigentlich auch auf Ihre Mikronährstoffe?
Ja, ich versuche das. Immer klappt das natürlich auch nicht, wenn ich unterwegs bin. Aber sonst, wenn ich Ruhe habe und auch keinen Stress, dann gucke ich mir schon an, was ich da esse. Ne, Vollkornbrötchen zum Beispiel oder mal so Lachs, den ich esse, wo ich das Brötchen mit belege. Solche Dinge. Eigentlich ganz einfache Sachen, also nichts Kompliziertes jetzt. Also ich nehme das jetzt Frühstück jetzt nicht wissenschaftlich auseinander, so einfach nach Gefühl, nicht möglichst naturbelassen, die Lebensmittel, Vollkorn, Brot zum Beispiel ist eine ganz wichtige Geschichte, nicht? Aber wenn ich das sagen darf, das Frühstück, da achte ich nicht so besonders darauf. Ich achte mehr darauf, was ich zu Mittag esse, weil ich bin so ein Typ, der so einen gleichbleibenden Energielevel braucht. So, nicht? Also ich muss irgendwas haben, was auch 3-4 Stunden, sag ich mal, anhält. Nicht?
Ja.
Das ist beim Frühstück oft nicht so der Fall. Ne? Dann habe ich nach 1-2 Stunden vielleicht schon wieder Hunger. Aber wenn ich zum Beispiel Hülsenfrüchte mittags esse, eine gute Portion, das mag ich sehr oft, Eintopf vor allen Dingen, dann habe ich 2-4 Stunden Ruhe, kann ich draußen rumlaufen, Nordic Walking machen und nachdenken oder einfach gar nichts machen. Und nicht wieder ans Essen denken, was muss ich jetzt wieder essen oder jetzt habe ich wieder Hunger. Also das ist für mich viel wichtiger, denke ich so, als das Frühstück. Vor allen Dingen auch, wenn ich nachmittags dann Action habe, Vorlesung oder so, dann laufe ich von A nach B und auch körperlich, ne, dann kommt man dahin und da muss man einen Computer einstecken, die hoffen, dass die Technik funktioniert. Und dann, ja, und dann sind, wenn man dann schon irgendwie wieder Hunger hat und hier wieder was essen muss, das nervt also mich total. Deshalb ist für mich so eine gleichbleibende Energieversorgung, sag ich mal so. Das ist für mich sehr wichtig. Aber da ist jeder Mensch anders, ne?
Ja, yeah, ich kann Sie sehr gut verstehen.
Das ist also ist es bei mir. Sie haben gefragt.
Absolut richtig, absolut richtig. Wir haben ja heute das Thema Eisen.
Ja.
Und mich würde mal interessieren, wie Sie sozusagen sich, Sie haben ja auch ein Buch speziell über das Thema Eisenmangel geschrieben, Sie haben sich ja mit sehr vielen Mikronährstoffen beschäftigt, aber gab es so einen Aha-Moment, warum gerade Eisen sich zumindest als einer Ihrer Schwerpunkte herausgestellt hat?
Ja, erstmal habe ich ja über Mikronährstoffe habilitiert, nicht? Über die Bindungsformen. Nicht, das wissen Sie ja, dass die Bindungsformen sehr wichtig sind für die Aufnahme, ne, was für Komplexe Sie haben. Und das war, da haben wir richtig im Labor gearbeitet, ne, 10, 15 Jahre, nicht nur bei Eisen, auch über andere Mikronährstoffe und haben uns angeschaut, wie sind die zum Beispiel in Pflanzen gebunden. So, und Eisen hat sich rauskristallisiert, weil ich habe lange die große Grundvorlesung in Bonn gehalten an der Uni für Ernährungswissenschaftler. Und dann habe ich natürlich immer gesagt, hey, ihr müsst das essen, da seid ihr gut drauf, da seid ihr gut versorgt. Und es waren so 200 Studierende immer. Und dann kamen die öfters nach der Vorlesung zu mir und sagten, Mensch, Professor Günther, Sie erzählen ja alles so ganz schön und toll, wir lernen das auch alles und so. Aber wir sind alle total schlecht drauf. Wir haben keine Lust zu lernen, wir haben keine Power. Und Sport machen wir auch noch. Eigentlich müssten wir unheimlich gut drauf sein. Okay, ja, habe ich gesagt, dann gucken wir mal. Das könnte vielleicht an Ihrem Eisenkonsum liegen. Und dann gehen wir mal an die Tafel und dann gucken wir mal, was Sie denn essen. Dann sage ich, okay, was essen Sie ja? Salat, Obst, Milchprodukte, machen Sport sehr viel. Ja, dann sage ich, gucken, gehen wir mal in die Tabelle hier und dann gucken wir mal. Und dann haben wir rausgekriegt, ihr habt nur die Hälfte vom Eisen aufgenommen, was ihr eigentlich müsstet. Ne? Also Frauen zum Beispiel von 20 bis 50 jetzt im gebärfähigen Alter brauchen ja 15 Milligramm. Männer 10, so um die Kurve. Ne? Und die haben dann alle nur 5 Milligramm aufgenommen.
5 Milligramm Eisen?
Okay. Ja, über diese so gesunde, gesund. Ne? Heute wird ja immer gesagt, hey, das ist gesund, du musst Äpfel essen. In Äpfel ist überhaupt kein Eisen drin. Bananen ist kein Eisen drin. Also wenig. Ne? Ich habe ja in den Büchern so eine Eisen-Negativliste jetzt gebracht dort. Nicht? Da kann ich ja gleich noch was zu sagen. Also wenn man sich von den falschen, gesunden Lebensmitteln ernährt, kriegt man locker Eisenmangel. Das ist eigentlich easy. Und das war für die Studis ein Aha-Erlebnis. Da haben wir dann die nächsten Wochen drüber diskutiert. Das war vor 10 Jahren ungefähr. Und dann haben die gesagt, das ist aber ein Ding. So, jetzt muss ich mich entweder anders ernähren oder ich muss supplementieren. Und die einen haben es so gemacht, die anderen haben es so gemacht. Dann sind wir viel über Supplemente, haben wir Vorlesungen drüber diskutiert. Was sind die besten Supplemente? Nicht nur Eisen, jetzt auch andere Sachen. Dann kamen wir auf diese Bindungsform wieder zu sprechen. Ne? So, und dann haben die gesagt, jetzt müssen Sie aber mal ein Buch für die Allgemeinheit schreiben. Weil das weiß ja keiner. Und nicht auch die, naja, gut. So, und dann habe ich dieses Buch für die Allgemeinheit geschrieben, ist hier dieses Rote. Das ist recht einfach gehalten, ohne Formeln. Ne? Die Leute sagen immer, ach, Chemie ist so schwer. Ne? Und also keine Formeln, bitte. Ne? So, und das ist dann 2019 erschienen und wird auch viel gelesen. Und dann haben die Kollegen gesagt zu mir, hey, Sie schreiben so einfache Bücher, das geht aber nicht hier. Jetzt müssen wir ein Fachbuch schreiben. Und dann habe ich dieses blaue Buch da geschrieben, da, was da in der Ecke ist. Und
für die, die jetzt nur hören, wie heißt das Buch, das Blaue?
Das Blaue, wie heißt es denn? Ernährung bei Eisenmangel. Mhm. Das ist im Springer Verlag. Nicht?
Und das Rote?
Das Rote ist Eisenmangel beheben mit natürlichen Lebensmitteln auch beim Springer Verlag. Also Heidelberg, dieser Springer Verlag, dieser wissenschaftliche. Ne? Und dann habe ich dieses Blaue eben halt hier auch übersetzt. Diet for Iron Deficiency. Oh, das ist jetzt vor 2 Jahren rausgekommen. Und das ist jetzt so ein bisschen auch ein Standardwerk geworden.
Also ich finde, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, dann würde man ja jeder sagen, dass Eisen doch etwas ist, was so zu den Grundbasics gehört. Ich sage es gibt gewisse Dinge, die so exotisch klingen, aber Eisen würde man doch denken, das ist doch sehr basic. So.
Ja, was glauben Sie, ich habe mich mit allem möglichen Zeug befasst. Und wer hätte das gedacht vor 15 Jahren, dass Eisen überhaupt ein Thema ist?
Ja, aber wer hätte dann überhaupt, also ich finde es so überraschend, dass da noch nie ein anderer drauf gekommen ist, weil, ehrlich gesagt, ich finde das, bei mir ist es ganz häufig so, gerade jüngere Frauen sprechen mich immer an und sagen, ich bin immer so schlapp. Ich schlaf gut, aber trotzdem, ich bin immer so antriebslos. Und dann sage ich sehr häufig, ich glaube, du hast einen Eisenmangel in meiner Hobby-Beratung sozusagen. Und dann sagen die so, nein, ich war beim Arzt, der hat gesagt, alles ist gut.
So. Okay, da jetzt, darf ich da direkt einhaken.
Genau, jetzt kommen Sie.
So, jetzt, wenn ein Arzt, also ich rede jetzt nicht die Ärzte und so, ne, aber es gibt sehr viele, die machen nur einen HB-Wert und das reicht nicht. Es gibt sogar sage ich mal, Eisenmangelkontrollen. Da wird der Gesamtgehalt vom Eisen vom Blut gemessen. Das ist totaler Quatsch. Ne? Also
was muss man denn messen? Sagen Sie mal andersrum.
Ja, das ist ja ein Thema auch. Also mindestens 4 Werte. Der ist erstmal der HB-Wert, nicht? Dann ist der Ferritinwert und zu dem Ferritinwert gehört auch CRP, ist der Entzündungsparameter. So, weil das Ferritin nämlich ein akute Phaseprotein ist, nicht? Und wenn Sie eine Entzündung im Körper haben, geht der Ferritinwert hoch. Und das heißt dann wird über Ferritin eben halt kein Eisenmangel angezeigt, weil der Ferritinwert ja so hoch ist. Dann ist auch noch die Transferinsättigung sehr, sehr wichtig. Das sind die vier Basics. Nicht? Und da ist eigentlich nur der HB-Wert im kleinen Blutbild drin. So, und es gibt nämlich auch, also man schätzt ja so weltweit 25% der Menschen, also Männer und Frauen, haben eine Anämie. Da ist ja definiert nur über den HB-Wert. Nicht? So, und jetzt gibt es aber nach Schätzung noch 10-15% der Menschen weltweit haben einen Eisenmangel ohne Anämie. Das heißt, sie können...
Möchten Sie vielleicht für unsere Hörer einmal kurz definieren, was Anämie ist?
Ja, Anämie ist Blutarmut. Das geht ja über den HB-Wert. Mhm. Wenn Sie einen HB-Wert als Frau kleiner 12 haben, dann sind Sie anämisch. Und bei Männern kleiner 13, bei Schwangeren kleiner 11. Das ist eine Definition. Mhm. Nicht? So, wenn Sie aber trotzdem jetzt einen HB-Wert höher haben, wie diese Werte, die ich gerade genannt habe, dann können Sie trotzdem Eisenmangel haben. So, und das kann dann dazu führen, dass eben halt die ganzen Enzyme, die mit Eisen laufen, überhaupt nicht funktionieren. Das heißt also, es gibt die Eisendiagnostik ist ein großes Problem, was nicht richtig beachtet wird. Das beschreibe ich also in diesen Büchern auch. Sogar in dem Einfachen steht das genau drin. Nicht? Also das würde ich zum Beispiel den Leuten antworten. Sie sagten ja eben, Sie sind als Hobbycoach da tätig. Da würde ich sagen, hey, guck dir mal die vier Werte an. Und dann geht's auch darum zum Beispiel, das ist auch ein großes Problem, dass der Ferritinwert, man kann nicht sagen, es gibt einen Standard-Ferritinwert. Das kommt auf das Labor an, was diesen Ferritinwert durchführt. Da sind riesige Unterschiede, weil da gibt es 5, 6, 7 Testkits von verschiedenen Firmen, die funktionieren komplett anders. Und der Referenzwert von dem Testkit, wo alles okay ist, der liegt ganz woanders wie bei dem anderen Testkit. Das heißt, Sie können auch keine Quervergleiche machen bei den Labors. Das ist bekannt.
Aber ich finde, dass wir, wo Sie es gerade ansprechen, das Thema Referenzwert. Und ja. Ich finde, das ist ja so absurd. Wenn ich das richtig weiß, dann ist es, ich mag jetzt gedreht haben, aber normalerweise sagt man ja, bei Frauen ist, glaube ich, der Referenzwert von 15 bis 150 und bei Männern von 30 bis 300 oder andersrum. So, und wenn ich mir dann so diese Spanne anschaue, dann muss man ja wirklich sagen, die ist ja schon wahnsinnig groß. Und
ja,
ich bin mir ganz sicher, dass wenn ich einen, nehmen wir jetzt mal einfach an, ich habe dann einen Referenzwert von 18 oder ein Wert von 18, dann bin ich ja innerhalb der Referenz. Trotz allem würde ich ja behaupten, dass mir ein Wert von 100 deutlich besser, es mir besser gehen würde und ich mehr Energie hätte. Also Referenzwert heißt ja nicht Optimalwert.
Nein. Man muss, wie gesagt, beim Ferritin, also einen allgemeinen Referenzwert kann man überhaupt nicht angeben. Und die ist noch viel weiter. Die Referenzwerte sind ja in dem blauen Buch drin, alle. Ne? Von einem Fachmann, der hat einen Lehrstuhl dafür in, was weiß ich, Ulm. Oder so, ne? Aus dem seinem Fachbuch ist das hier übertragen und so. Da sind Referenzwerte, was weiß ich, wo alles okay ist, von 30 bis 600 oder so. Und das hängt, wie gesagt, von dem Test ab. Nicht? Von dem Testsystem. Und, wie gesagt, dieser CRP, dieser Entzündungsparameter ist ganz wichtig. Ohne ein CRP nützt mir ein Ferritinwert überhaupt nichts.
Aber das finde ich ja wiederum sehr interessant. Das heißt aber, wenn ich jetzt zum Beispiel einen guten Ferritinwert habe und es wird ja häufig auch noch sogar, also ich kenne das, dass sehr häufig auch der Eisenwert im Blut auch nochmal mitgemessen wird. So, und nehmen wir jetzt mal einmal an.
Das ist überflüssig.
Okay.
Ja, das hängt vom Tageszeitpunkt ab, was Sie gegessen haben oder so.
Könnte man sich auch sparen.
Den können Sie sich sparen. Das wird nur gemacht, weil das eben halt preiswerter ist, ne?
Okay.
Und hat keine Aussage gehabt. 10-15% der Untersuchungen laufen noch einfach über den Gesamteisengehalt im Blut. Quatsch. Ganz einfach.
Weil ich der Ferritinwert ist ja der Eisenspeichergehalt. Das heißt also, es geht darum, wie viel im Körper dann auch aufgenommen und gespeichert wird.
Genau. Das ist ja das Eisen, was in so einem Mantel versteckt ist, ne? Mhm. So, und das ist derweil super interessantes Molekül übrigens.
Ich möchte trotzdem nochmal auf diesen CRP-Wert reingehen.
Ja.
Das heißt also, wenn ich einen erhöhten CRP-Wert habe, der ja wiederum die Entzündung im Körper widerspiegelt, und das wissen wir ja mittlerweile, dass letztendlich ist ja, man spricht ja auch von Ageflammation, das heißt also alles, was man an Entzündung im Körper hat, lässt mich schneller altern. Das heißt also, den wollen wir auf jeden Fall niedrig haben. Jetzt ist aber die Frage, kann es nicht durchaus sein, dass alle meine Eisenwerte sehr gut sind und ich trotzdem einen erhöhten Entzündungswert habe, der aber dann wiederum nichts mit meinem Eisenmangel oder einer Eisen, sag ich mal so, Unterversorgung zu tun hat?
Das kann schon sein. Es geht ja hier nur darum, das sind zwei, das nennt man akute Phaseproteine, sowohl das Ferritin als auch das CRP. Es gibt ja auch mehrere. Und wenn ich eine Entzündung im Körper habe, geht der Ferritinwert einfach hoch.
Ah, jetzt verstehe ich Sie überhaupt erst. Das heißt also, der Ferritinwert ist eigentlich nicht repräsentativ wegen der Entzündung.
Ja, richtig.
Ah, dann habe ich Sie eben gerade falsch verstanden.
Okay, ja, macht nichts.
Aber gut, dass wir das nochmal geklärt haben. Ich hoffe, der ein oder andere von unseren Hörern hat es jetzt auch besser verstanden, weil das ist natürlich dann schon wichtig. Das heißt also, dass ich eigentlich die Aussagekraft des Ferritinwerts bei einem hohen CRP-Wert einmal hinterfragen muss.
Ja, wenn ich einen Ferritinwert habe ohne CRP, dann nützt mir das überhaupt nichts. Viele haben ja Silent Inflammation, das wissen sie ja, desto älter, desto mehr. Und dann haben die tolle Ferritinwerte und das wissen auch viele Leute nicht, die dann da eigentlich die Behandlung durchführen.
Sie haben im Vorgespräch einmal den Satz gesagt, dass Sie, wenn ich es richtig zitiere, der Ferritinmangel oder der Eisenmangel wahrscheinlich einer der relevantesten Mangel weltweit ist. Warum ist das so?
Tja, gute Frage. Ja, da gibt es natürlich also schlechte Ernährung erstmal. Nicht, also das ist, es gibt ja diesen Hidden Hunger, den kennen Sie, diesen Begriff, den versteckten Hunger. Mhm. Ne? Das ist, denke ich mal, einfach schlechte Lebensmittel mit wenig Mikronährstoffen und dann eben halt auch eine schlechte Vitamin C Versorgung und die falschen Lebensmittel. Nicht? Das ist ja jetzt nicht nur in Low Income Countries so mit dem Eisenmangel, obwohl das da eben halt etwas höher ist, weil die Lebensmittelversorgung, die Qualität der Lebensmittel dort nicht so gut ist. Und das ist auch hier bei uns so, nicht? Also nach der nationalen Verzehrsstudie 2 erreichen ja 75% der Frauen nicht 15 Milligramm Eisen pro Tag, was die DGE eigentlich fordert, nicht? 75%. Ja, jetzt kann man fragen, warum ist das so? Da kann ich eigentlich nur sagen, das ist, hat ja jetzt nichts mit den Bindungsformen, mit der Bioverfügbarkeit zu tun, nicht? Sondern es geht einfach nur darum, dass ich die 15 Milligramm nicht erreiche. Da ist die Bioverfügbarkeit ja noch gar nicht drin. So, und wenn das die Nationale Verzehrstudie 2 so rausgefunden hat, die 3, die kommt ja jetzt in ein paar Jahren, die Ergebnisse, dann heißt das einfach, dass die falschen Lebensmittel konsumiert werden, wo eben halt kein Eisen drin ist. Weil der ganze Fokus geht immer auf Vitamine, zum Beispiel Vitamine, ja, und andere Stoffe und natürlich jetzt Vitamin D, ist klar, bin ich auch ein absoluter Fan von, oder die ganzen Omegas und so, nicht? Und aber jetzt so dieses einfache Essen zum Beispiel, ich sag immer so, ja, rudimentäres Food jetzt, ne? So Bohnen, Linsen, Erbsen und so, nicht? Da steckt richtig Eisen drin, auch pflanzliches Eisen, nicht? Und wenn, und es geht ja jetzt auch der Trend immer in mehr Richtung auf pflanzliche Ernährung, ja? Und dann wird immer Obst, Salat, Tomaten, Zero
Eisen. Kein Eisen. Eisen. Naja, und vor allem auch alles, was Sie aufführen, hat ja auch kein Protein. Und wir wissen ja auch, wie wichtig heutzutage auch eine gute Proteinversorgung ist. Das heißt, also, da sind die Hülsenfrüchte, haben ja beides. Die haben ja im Grunde genommen eigentlich viel Eisen und viel Protein. Ich möchte einmal noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt gleich einsteigen, wie wir denn Eisen in unseren Körper bekommen, möchte ich einmal noch mal kurz die Symptome sagen. Ich hatte es jetzt gerade schon dieses Thema Müdigkeit angesprochen. Aber sagen Sie mir vielleicht doch mal, was sind so die häufigsten Anzeichen dafür, dass man wahrscheinlich einen Eisenmangel hat?
Ja, also ich sag immer, wenn man schlapp ist und schlecht drauf ist.
Schlapp und schlecht drauf.
Ja, das okay. kann, da würde ich mir sofort einen Eisenwert-Tee mindestens 4 machen lassen. Mhm. Und darauf bestehen auch diese Werte, nicht nur HB oder Eisengesamtgehalt vom Blut, sondern HB-Wert und die drei anderen, die ich gesagt habe. Und
ist es wichtig, ob das Serum- oder Vollblutanalysen sind?
Das ist nicht so dramatisch wichtig jetzt. Okay. Es geht darum, dass eben halt diese Werte, diese 4 Werte gemacht werden. Und da kann man schon viel draus lernen. So, nicht? Aber Sie haben ja weiter nach den Symptomen gefragt, nicht?
Genau.
Also das ist diese Antriebslosigkeit, so, nicht? Das kennt man, das kann natürlich auch andere Gründe haben, das ist ganz klar, ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch keine Lust zu gar nichts habe, das ist ja bei jungen Leuten oft, nicht? So kam das ganze Thema ja auf. Keine Lust zu gar nichts. So, wo ich mich früher mal darüber gefreut habe, interessiert mich überhaupt nicht und so, ne? Das kann sehr viel, da würde ich das auf jeden Fall abklären, nicht? Weil das eben halt auch, das ist auch über die Jahre ja jetzt immer mehr rausgekommen, dass auch die Dopaminsynthese läuft über Eisenenzyme, nicht? Über 2 Eisenenzyme, kein Eisen, kein Dopamin, nicht?
Kein Eisen, kein Dopamin, kein Glück.
Genau.
Ja, das klingt auf jeden Fall nicht gut. Und sagen Sie, dieses Thema, weil Sie gerade auch das Thema Blutarmut, da scheint ja auch eine Korrelation dazu zu geben. Und das ist wiederum ja etwas, was ich sehr viel damit verbinde, dass Leute wirklich tatsächlich auch manchmal so Schwindel haben oder ohnmächtig werden. Ist das tatsächlich auch eines der Eisenmangelsymptome?
Ja, ich bin ja jetzt kein Arzt, nicht? Also da gibt es natürlich auch viele andere Zusammenhänge. Da würde ich jetzt nicht so, nicht, ich würde sagen, wenn ich zum Beispiel so eine Schlappheit habe, eine allgemeine, bin ich gut drauf, dann würde ich diese 4 Eisenparameter checken. Das kostet nicht die Welt. Ein paar muss man auch selbst bezahlen, aber das sind da vielleicht 10 € oder irgendwie sowas. Das würde ich auf jeden Fall machen. Und dann kann ich schon mal sicher sein, dass es kein Eisenmangel ist. Wenn es ein Eisenmangel ist, dann den Arzt mal fragen, nicht supplementieren, ja oder nein. Und dann am besten eine orale Supplementierung erstmal und dann gute Präparate. Mhm. Nicht? Also da gibt es ja sehr schöne Entwicklungen auch. Ne? Es gibt ja auch, es gibt Präparate, da kriegt man keine Magenschmerzen davon. Es gibt Präparate, die müssen nicht erst über den Darm aufgenommen werden. Nicht? Die werden über so Nanoemulsionen werden die aufgenommen. Da gibt es ja sehr gute Geschichten auch. Ne? Das sind Sprays.
Ja.
Und das kennen Sie, glaube ich, nicht? Ja. Sie haben ja einige Nanoemulsionen ja auch bei sich im Programm. Und solche, sage ich mal, Innovationen würde ich auch empfehlen. Es gibt sehr schlechte Eisenpräparate, einfach grauenhaft. Auch als Pharmazeutikas, also die müssen ja zugelassen werden, Nahrungsergänzungsmittel angemeldet werden, nicht? Und zum Beispiel Eisen-2-Sulfat, ja, das ist ein ganz einfaches Eisensalz. Das ist kein Komplexbildner, der das Eisen schützt, nicht? Und das wird aber verordnet teilweise. Und dann kriegen die Leute, die es nehmen, Magenschmerzen und brechen dann die Therapie ab. Das ist diese Magenverstimmung ist der häufigste Grund, dass so eine Substitutionstherapie abgebrochen wird, nicht?
Gut, das heißt also, man muss ein bisschen auch vielleicht sich daran tasten, welches die richtige Darreichungsform ist. Wir haben das ja auch mit liposomalen Eisenformen zum Beispiel auch so, dass man die eben halt auch als Getränk aufnehmen kann. Das kann eine Kapselform sein, das kann eben halt als Spray sein. Also es gibt da ja verschiedene Darreichungsformen, da muss man schauen, mit welcher man sich wohlfühlt. Jetzt hatten Sie schon ein paar Mal ganz kurz das Thema auch der Kofaktoren mitgestriffen. Das heißt also, was würden Sie sagen, was ist einer der wichtigsten Faktoren, die man dann damit kombinieren sollte, sodass die Eisenaufnahme nochmal verbessert wird?
Ja, es kommt ja so ein bisschen drauf an, was Sie da für eine Supplementierung eben halt haben, nicht? Also diese neuen innovativen, diese Nanoemulsionen, die werden ja direkt über die Schleimhäute aufgenommen, nicht? Das ist ein ganz anderer Aufnahmemechanismus, wie als wenn ich jetzt, sage ich mal, Verbindungen habe, die über den Darm aufgenommen werden, nicht? Da ist natürlich wichtig, dass eine richtige Vitamin C-Versorgung vorhanden ist. Aber es ist jetzt nicht unbedingt, dass das Vitamin C bei dem Präparat ist, das ist oft ein Irrtum, sondern dass eben halt der Enterozyt, also die Darmzelle, dass diese Darmzelle eben halt mit Vitamin C gesättigt ist, weil dieser Prozess, wo das Eisen reduziert wird, vom Eisen 3 zum Eisen 2, das ist ein Transmembranprozess. Es kommt darauf an, dass eben halt die Darmzelle, wo das aufgenommen wird, die Zelle, dass die mit Vitamin C gesättigt ist, und zwar vorher. Wenn das Eisen angefahren kommt, dann kommt das ja an die Oberfläche der Darmzelle, so. Und meistens ist es, oder oft ist es, liegt es als Eisen 3 vor. Und das muss dann erst reduziert werden zu Eisen 2. Und dazu schießt dieses Vitamin C 2 Elektronen durch die Darmzelle und reduziert das. Und das kann nur passieren, wenn das vorher gesättigt war.
Eisen zusammen mit Vitamin C einzunehmen, ist im Grunde genommen eigentlich...
Ist okay. Aber wenn Sie Eisen und Vitamin C zusammengeben, dann passiert ganz viel. Mhm. Das sehen Sie auch direkt farblich dann. Das ist eine ziemlich komplexe chemische Reaktion. Das nennt man den blau-violetten Komplex. Nicht? Und darauf kommt es aber gar nicht an. Das ist ein großer Irrtum oft. Es gibt sehr viele Irrtümer bei Nahrungsergänzungsmitteln, die eben halt auf falscher biochemischen Annahmen beruhen. Und das ist zum Beispiel eine falsche Annahme. Ja, wenn ich wenn meine Zellen jetzt kein Vitamin C haben oder nur sehr wenig, nicht, dann nützt das nichts, wenn da ein bisschen was im Präparat drin ist. Das nützt gar nichts. Das wird komplett verdünnt, eben halt im Magen und so, ja, und dann ist das Eisen schon lange weg, bevor das überhaupt, nicht, und Sie brauchen ja 100 Milligramm am Tag mindestens Vitamin C. Und das muss eigentlich ständig irgendwie, sag ich mal, aufgefüllt sein.
Ich verstehe. Ja. Wo wir jetzt gerade bei den Mythen sind, eine der wahrscheinlich großen Mythen der Geschichte ist ja das Thema Eisen und Spinat.
Ja,
das ist ja gut. Finde ich ja eine wirklich hohe Faszination.
Ja.
Es war ja ein Messfehler, wie man ja heutzutage weiß. Aber wie kommt es, dass
War kein Messfehler, aber ich kann es gleich erklären.
Okay, dann erklären Sie es mal.
Meine Frage ist tatsächlich,
ich finde das sehr faszinierend, dass sich so lange ein Gerücht darüber hält, dass dass die Spinat einen so wahnsinnig übertrieben hohen Eisenanteil hat, woraufhin ja eigentlich letztendlich auch die Figur Popeye irgendwann mal entstanden ist, weil sie eben halt dann immer Spinat ist, weil sie dann dadurch so unglaublich viel Energie und Kraft dann eben halt gewinnt. So. Und das alles basiert ja, wie ich dann jetzt höre, nicht auf einem Messfehler, aber zumindest auf der Annahme, dass eben halt so viel Eisen im Spinat wäre. Was ist denn jetzt wahr?
Ja, der Popeye ist ja auch hier in dem roten Buch drin. Mhm. Nicht? Wollte der Verlag erst nicht reintun, weil er zu teuer ist, nicht? Aber also das Bild. Nicht? Nee, es geht ja darum, und das ist ja häufig auch so, wenn Sie sich so Angaben von Nährstoffen bei Lebensmitteln anschauen. Da steht dann eben eine Angabe drin pro 100 Gramm und dann steht nie dabei, ist es auf Feuchtgewicht bezogen oder ist es auf Trockengewicht bezogen. Das heißt, bei Lebensmitteln, wo Sie wenig Wasser drin haben, ist das egal fast. Da haben Sie 1-2% Wasser drin. Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel Spinat haben oder Salat, da sind 90% Wasser drin, dann ist das ein Riesenunterschied, ob das eben halt auf Feucht oder auf Trockengewicht bezogen worden ist. Die Story, die steht hier in dem roten Buch drin. Und das ist eben halt vor 100 Jahren, ist oft alles auf Trockengewicht bezogen. Ja, und dann haben sie natürlich, sonst haben sie 3 Milligramm pro 100 Gramm Spinat Feuchtgewicht. Und wenn sie das auf Trockengewicht beziehen, dann sind das 35 Milligramm auf 100 Gramm. Das war kein Messfehler, sondern einfach eine falsche Bezugsgröße. Und das finden sie heute aber auch noch, wenn sie irgendwie in Hochglanzmagazinen irgendwelche Inhaltsstoffe, Konzentrationen sehen, dann wird alles durcheinander geworfen. Und das ist, wie gesagt, bei Lebensmitteln, die wenig Wasser haben, ist das egal. Ja, aber bei so gerade...
Bei Rindfleisch ist es wahrscheinlich nicht so dramatisch.
Genau. Nicht? Oder bei Nüssen oder irgendwie sowas, nicht? Mhm. Wo ja fast nichts drin ist. Nicht? Aber gerade, und das ist die ganze Spinat-Story.
Okay, ich verstehe. So, dann kommen wir doch aber mal wirklich zu dem Inhalt Ihres roten Buches, weil da reden Sie ja darüber, wie Sie einen Eisenmangel über Ihre Ernährung beheben können. So, ja. Und was sind denn da sozusagen vielleicht die Top 5 Lebensmittel, wo Sie sagen würden, das hilft schon mal?
bei Erbsen, bei Bohnen, bei Linsen und so weiter, nicht? Die Hülsenfrüchte, nicht? Die haben auch dann eben halt hohe Proteingehalte, wie Sie eben gesagt haben. Die haben langsame Kohlenhydrate, nicht? Und das erzähle ich auch oft. Ich habe ja auch so eine angewandte Vorlesung. Und dann sagen die jungen Leute, mögen wir nicht. Ich, Linsen, nicht? Oder diese ganz einfachen Dinge, ne? So, das ist, glaube ich, oft ein Problem.
Ich esse sehr gern Hummus und insgesamt gerne Kichererbsen. Ja. Ich hatte heute Mittag auch gerade wieder ein Kichererbsen-Curry.
Esse ich
das
auch
heißt,
gern.
Das ja, heißt also mit den Kichererbsen, gut, da war jetzt noch Reis dabei bei dem Curry. Wahrscheinlich habe ich in der Summe 300 Gramm gegessen. Also wahrscheinlich habe ich nicht die Hälfte der Miete jetzt drin.
Ja, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, aber Kichererbsen gehören natürlich auch dazu. Da ist auch, da habe ich hier auch ein Gericht drin. Kichererbsengericht.
Okay, dann nehmen wir also mal die Hülsenfrüchte grundsätzlich als Kategorie gute Eisenquelle. Dann hatten Sie den Spinat schon gesagt, auch wenn es da eben halt eine unterschiedliche Definition gibt, aber grundsätzlich ja auch eine gute Eisenquelle. Was würden Sie noch damit auf die Liste setzen?
Also Hülsenfrüchte, Linsen, Bohnen, Erbsen, Soja zum Beispiel, Kürbiskerne, Weizenkleie, 100 bis 15 Milligramm auf 100 Gramm Handelsware. Man muss immer unterscheiden, ob ich jetzt auf Feuchtgewicht oder Handelsware, nicht? Und das wird eben halt, wie wir eben gesehen haben, auch immer komplett durcheinander gebracht. Haferflocken, Amaranth, Quinoa, 7 bis 10 Milligramm. Sonnenblumenkerne, Vollkornmehl, 3 bis 6 Milligramm auf Trockengewicht dann, ne? Und Spinat hier auf Feuchtgewicht 3 bis 5 Milligramm, nicht? Wenn Sie das auf Trockengewicht, dann kommen Sie auf Ihre 35 bis 50 Milligramm.
Ich liebe ja den Spinat mit dem Blub. Ich hoffe, da ist noch ein bisschen Eisen drin, aber da schaffe ich auch 750 Gramm feucht.
Aber der Blub, das ist ja, glaube ich, Sahne, da ist nichts drin.
Ach, nun machen Sie mir nämlich nicht meinen Spinat auch noch schlecht. Ich schaue mal nach. Ich reiche das nach.
Das ist ja echt eine lustige Unterhaltung hier mit Ihnen.
Ja. Gut, dann kommen wir doch mal weiter zu den Nahrungsmitteln. Ich habe mal gehört, dass es auch Lebensmittel gibt, die Eisenaufnahme hemmen, obwohl sie eigentlich auch als gesund gelten.
Ja, das ist ja auch allgemein bekannt, nicht? Also Kaffee und Tee zum Beispiel, sind die Polyphenole drin. Und das ist Milch zum Beispiel, da ist viel Calcium drin. Nicht, das behindert dann eben halt die Aufnahme an dem Divalent-Metalltransporter. Da können wir ja noch vielleicht noch zu kommen, wie das Eisen aufgenommen wird. Nicht? Und da gibt's ja einiges. Und man sollte vor allen Dingen auch, sag ich mal, kontinuierlich eisenreiche Nahrung zu sich nehmen, nicht? Weil diese Transporter natürlich auch schnell gesättigt werden können, nicht? Also das ist auch eine wichtige Sache. Dann die berühmte Phytinsäure, obwohl ich da auch Einschränkungen geben würde jetzt, ne, das ist aber auch, das sind auch so Sachen, die pflanzen sich immer weiter fort, die Phytinsäure, nicht? Das ist ja so ein starker Komplexbilder, da kann das Eisen dann komplexiert werden. Und dann sagt man, wenn jetzt man eben halt solche Lebensmittel hat, wo viel Phytinsäure drin ist, dann soll man die keimen lassen. Durch den Keimungsprozess wird die Phytinsäure zerstört, zum Beispiel, nicht?
Aber entschuldigen Sie, ich habe zugegebenermaßen noch nie von Phytinsäure gehört.
Ja.
Woher weiß ich das und wo wird die ausgewiesen?
Die wird nicht ausgewiesen. Das ist in vielen Lebensmitteln, pflanzlichen Lebensmitteln, ist das ein Bestandteil. Das ist so ein Phosphatkomplex und der kann eben halt Eisen komplexieren, auch Zink zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn Sie, ich habe ja auch viel über Zink gearbeitet. Und die neuen Werte, 3 Jahre von der DGE für Zinkaufnahme, sind ja jetzt gestaffelt nach dem Phytinsäuregehalt der Nahrung. Nicht? Früher sagte man ja immer, so viel und so viel Zink musst du zu dir nehmen, Männer und Frauen. Jetzt haben die 3 verschiedene Werte, wo der Phytingehalt der Nahrung eben halt eine Rolle spielt. Das ist eigentlich so eine allgemeine bekannte Geschichte. Nicht? Und das...
Also das heißt sowas wie Haferflocken können die Aufnahme von Zink blocken?
Wenn, ich kenne jetzt nicht den Gehalt von Phytinsäure in Haferflocken.
Okay. Okay, aber das ist das, was ich immer gehört habe, dass man Haferflocken eben halt nicht mit Zink zusammen einnehmen sollte oder zumindest nicht relativ.
Ja, es kann ja auch ein anderer Ursprung sein. Ne?
Okay. Gut.
Nee, aber ja.
Nein, ich frage mich jetzt nur gerade, wenn ich jetzt in der Situation der HörerInnen bin und die sagen jetzt so, Mensch, ich habe das alles, worüber die beiden hier gerade reden. Ich fühle mich antriebslos, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie meine Glücksausschüttung nicht so hoch da ist und so. Ich glaube, hier wird es ja einen oder anderen jetzt geben, der sagt, genau das habe ich. So, und ich frage mich jetzt gerade, weil man ja, wenn ich jetzt an meinem, auch wenn Sie mir hier gerade meinen Spielnamen in den Blub schlecht gemacht haben, aber nehmen wir doch mal an, er hätte einen ausreichenden. Er hat's
mit dem Blub,
nehmen wir doch mal an, der Spinat hätte trotzdem eine gute Eisensättigung. Dann ist ja 750, also nehmen wir mal einfach so an, dass er vielleicht in dem Feuchtbereich, meinetwegen nehmen wir auch nur mal an, dass er, nehmen wir mal zwei Milligramm an, so bei 750 Gramm wäre ich dann ja auch schon immerhin bei 15 Milligramm oder 14 Milligramm, nee, 15, doch schon 15 Milligramm, die ich dann mit dieser Portion aufnehmen würde. Jetzt ist es ja so, dass man sagt, okay, dann bin ich ja eigentlich schon drüber, weil ich soll ja eigentlich nur 10 aufnehmen. So, und da kommt für mich so ein bisschen der Punkt, irgendwie gibt es viele Supplements, wo ich immer sage, so, naja gut, wenn ich einfach zu viel Vitamin C nehme, dann ist es teurer Urin, dann ist es eben halt einfach drüber hinaus und wird wieder ausgeschüttet. Bei Eisen wäre ich da persönlich immer etwas vorsichtiger, jetzt einfach mal willkürlich ohne eine Basis zu supplementieren, weil es wahrscheinlich da auch negative Effekte gibt. Jetzt ist aber für mich meine Frage, worauf ich hinaus möchte, während die vor einer Übersupplementierung von Eisen immer gewarnt wird, wohingegen ja eine Überkonsum von Spinat, Linsen, was auch immer, Tofu, Soja, jetzt eben halt, um diese ganzen Sachen anzubringen, da steht ja nirgendwo eine Warnung drauf. So, das heißt also, wenn ich jetzt dauerhaft zu eisenreiche, also ich meine, das wird es wahrscheinlich wenig geben, aber trotz allem, wenn ich jetzt dauerhaft zu eisenreiche Nahrung zu mir nehmen würde, ist das dann gleiche Negativeffekt wie eine dauerhafte Übersupplementierung von Eisen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Weil es kommt ja auf die Bindungsform an, nicht? Und das Eisen ist in Nahrungsmitteln ja ganz anders gebunden, wie zum Beispiel in Supplementen, nicht? Also die Bindungsformen spielen eine Riesenrolle, nicht?
Alright. Und was würden Sie jetzt sagen, sind denn aber trotzdem, dann bleibe ich bei der Supplementierung, was sind denn die Nebenwirkungen oder das, was könnte mir denn passieren, wenn ich jetzt anfange, einfach auf Basis dieses Gespräches einmal ohne, weil ich nicht aufs Labor warten möchte, jetzt einfach mal los zu supplementieren. Was könnte eine Übersupplementierung von Eisen für negative Wirkungen haben?
Ja, also das ist ja vor allen Dingen dann Übelkeit, nicht? Und da gibt's also ganz viele, sag ich mal, Symptome, nicht? Übelkeit und Magengrimm und Durchfall, schwarzer Stuhl und diese ganzen Geschichten da, ne? Also das ist schon sehr gefährlich und deshalb muss man da aufpassen. Und wenn ich also keinen Eisenmangel habe, dann würde ich mit einer Supplementierung sehr vorsichtig sein, nicht? Oder ich würde eben halt wenig konzentrierte Supplemente nehmen, nicht? Also das BfRA sagt ja zum Beispiel, dass man höchstens 6 Milligramm, wenn man einen ausgeglichenen Eisenstatus hat, 6 Milligramm pro Tag nehmen sollte über Supplemente, nicht? 6 Milligramm, das sind ja sehr niedrig dosierte, sage ich mal, dann Präparate, nicht? Und wenn ich aber Eisenmangel habe, dann geht das schon, also dass ich 50 Milligramm pro Tag oder sogar noch höher nehmen kann. Und dann kommt es auch auf die Bindungsform an. Und wichtig ist dabei, und das würde ich immer sagen, dass es eben halt kein Eisenpräparat ist. Sie sagen ja immer, ich soll es jetzt allgemeinverständlicher erklären. Kein Eisen, also so ein Eisen, ja, das ist ein Eisen 2 Plus. Und das hat normalerweise nur so ein schwaches Mäntelchen aus Wassermolekülen. Ne? So, wenn man einmal bläst, dann sind die Wassermoleküle weg. Und dann passiert die Fentenreaktion. Da werden OH-Radikale gebildet und die knallen die Zellen kaputt. Wenn Sie freies Eisen 2 Plus haben, das reißt alles ein. So, deshalb müssen Sie den Mäntelchen verpassen. Und das kann man machen, indem man zum Beispiel das in Komplexe packt, bis Glycinat. Das ist zum Beispiel ein guter Komplex, nicht? Das sind hier diese Moleküle hier, das mal vorbereitet. Das ist ja hier so ein Glycin hier.
Also für alle Podcast-Hörer, die das jetzt nicht sehen können, man kann sich das entweder auf Spotify als Video anschauen oder auf YouTube. Also von daher, man könnte das dann auch schauen.
Ja, nicht? Hier ist so eine schöne Carboxylgruppe und dann habe ich zwei davon und dann habe ich das erste Mäntelchen hier um das Eisen. Und dann kann ich noch ein zweites Mäntelchen da drum bauen und noch ein drittes. So. Und dann kann dieses Präparat sehr gut den Magen-Darm passieren. Und im Darm werden die Mäntelchen dann abgebaut und das Eisen schwupp kann aufgenommen werden. Darauf kommt's an. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit sind diese neuen innovativen Nanoemulsionspräparate, weil die gehen gar nicht über den Magen-Darm-Trakt, sondern die werden in der Mundschleimhaut eben halt resorbiert, weil die ja ein Mäntelchen haben aus Fett. Und das ist ein sehr starkes Mäntelchen. Nicht? Und das ist dann eine Nanoemulsion, das sind ganz kleine Fettteilchen, ähnlich wie in so einer homogenisierten Milch. Nicht? Und das ist ein voll cooles Präparat. Mhm. Nicht? Und da gibt es ja auch eine tolle Firma in Hamburg, die Tiny Technologies, die stellen solche Sachen her.
Genau, mit denen arbeiten wir sehr viel zusammen.
Ja.
Also die ganzen Rapid Sprays, die es bei Sunny gibt, die sind alle von Tiny Technologies.
Und das kann ich nur empfehlen, eben halt auch, und nicht nur für Eisen jetzt, auch für andere Mikronährstoffe, weil das ist eben halt eine Abkürzung, nicht? Und es ist eine ganz neue Technologie und diese Nanoemulsionen, das ist auch nichts Gefährliches oder so, nicht? Das, Sie können sich vorstellen, so Milch ist ja auch, es ist eine wässrige Emulsion, wo Fett eben halt, die haben so 1000, diese Fettteilchen haben, vielleicht zu 1000 Nanometer, 1000 bis 2000 Nanometer. Und damit wenn man die Milch jetzt so lassen würde, würde die aufrahmen. So, jetzt kann man aber diese Fettteilchen kann man zerkleinern, homogenisieren. So, die Milch, die Sie kaufen können, das ist homogenisierte Milch. Die rahmt nicht auf. Und die sind ähnlich in so einem Größenrange wie diese Nanoemulsionen von Tiny. Und deshalb sind die stabil. Und das ist das Neue, nicht? Ansonsten würden die kaputt gehen, die Emulsionen. Die sind lange haltbar und so. Man kann die einfach sprayen. Und das ist überhaupt auch für jegliche Art von Supplementen ist das eine sehr gute Applikationsform. Eben halt, was eine Abkürzung ist. Mhm. Nicht? Und ich habe genau. die Fenton-Reaktion. Fentenhaber-Weiß-Reaktion ist ganz bekannt. Und das macht eben halt nur das Eisen. Das Eisen ist schon so, wie ich sag mal, wie so eine nervöse Operndiva. Nicht? Wenn man die einmal anpiekst und die macht, der Eisen macht zwar super Sachen, aber man piekst die einmal an, dann läuft das alles anders. Ne? Also das hängt auch was mit der Elektronenkonfiguration zusammen. Es gibt ja nicht nur Eisen 2 und Eisen 3, sondern es gibt Highspin und Lowspin Eisen 2 und Eisen 3.
Okay, und was ist das?
Das ist eine andere Elektronenkonfiguration. Nicht? Also es gibt verschiedene Eisen 2s auch noch, Lowspin, Highspin. Das ist eigentlich ganz einfach, sie haben diese Orbitale da, wo die Elektronen drin sind und die können sich eben halt unterschiedlich verteilen.
Okay.
Jedes Elektron hat einen Spin und je nachdem, wenn die sich jetzt alle auflösen oder so, dann haben sie einen Lowspin. Wenn sie sich nicht alle auflösen, haben sie einen Highspin-Komplex. Nicht? Und so wie sie atmen, zum Beispiel Sauerstoff wird aufgenommen an das Eisen im Hämoglobin, nicht? Und dann klappt das oben, Lowspin, Highspin, und dann wird es wieder abgegeben, zum Beispiel an die Körperzellen. Ohne diesen Klappmechanismus, Highspin, Lowspin, würde das Atmen überhaupt nicht funktionieren. Und das spielt eben halt auch bei Eisenkomplexen, bei Supplementen eine große Rolle, dieser Effekt. Nicht? Und jetzt kann man sich überlegen, nimmt man eben halt diesen direkten Weg oder muss es über den Magen-Darm-Trakt gehen, wo ich diese ganzen Mäntel drum bauen muss. Das ist eine ganz neue Supplementstrategie mit diesen liposomalen.
Genau, also wir haben es ja schon auch als liposomales. Also liposomale Lösung haben wir es auch schon unter anderem. Das ist dann quasi eigentlich eine Hybridvariante. Sie werden schon die ersten Sachen wie die Mundschleimhaut aufnehmen, aber werden dann die weitere Teile eben halt dann auch schon im Darm haben. Also von daher das
sehr gut.
Genau. Also das ist auch das, was ich jetzt festgestellt habe, den meisten also geschmacklich würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt etwas nothing to write home about, sage ich mal so, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man
das
zumindest eine gewisse...
Da kann man ja dran arbeiten.
Daran kann man arbeiten. Daran werden wir dann, also da gibt es halt andere Hersteller, die es dann versuchen, über irgendwelche Geschmackskomponenten zu übertünchen, aber es ist eben halt dann etwas, was wir wiederum ungern machen. Ich möchte nochmal auf ein ganz anderes Thema hinaus. Ja. Und das ist das Thema Eiseninfusion. Und ich finde es ganz interessant, weil es ja wahrscheinlich die schnellste, effektivste Art ist, seinen Eisenspeicher wieder aufzufüllen, vermute ich, aber das können Sie gleich nochmal was dazu sagen. Aber ich finde es ganz interessant, es gibt jetzt ja so einen Trend der sogenannten Infusionsbars sozusagen, dass man einfach irgendwo hingehen kann und sich einfach eine Infusion geben lassen kann. Und das Witzige ist, oder Interessante vielleicht, ist, dass die sich alle auch nicht an das Thema Eisen rantrauen. So, das heißt also, das sollte man immer unter ärztlicher Anleitung machen. So, und deswegen ist für mich meine Frage, A, was halten Sie davon? Und B, sozusagen, sehen Sie es genauso, dass man im Grunde genommen eigentlich das nur unter einer strengen ärztlichen Kontrolle machen sollte?
Genau, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich finde das sehr gefährlich, ne, wenn man das mit Eisen macht. Also ich würde das auf keinen Fall machen.
Also Sie würden es auf keinen Fall machen oder unter ärztlicher Leitung würden Sie es schon machen?
Ja, unter ärztlicher Leitung, das muss der Arzt dann entscheiden, nicht? Aber wie ich das eben erklärt habe, ja, Opa und Diva, Fentenreaktion, dass die besondere Elektronenkonfiguration von Eisen sorgt dafür, dass es auch sehr gefährlich sein kann. Das ist beim Zink zum Beispiel nicht so, weil da sind die ganzen Orbitalchen gesättigt. Ja? Das ist nicht so dramatisch, aber Eisen hat diese sogenannte Reaktion. Ich kann es mal kurz erklären. Also im Stoffwechsel entsteht ja H2O2, so bei der oxidativen Phosphorylierung. Und wenn das H2O2 Eisen sieht, dann bilden sich OH-Radikale. Und die berühmten OH-Radikale, und die zerstören die Zellen. Das ist die Fentenreaktion, die ist bekannt. Die ist unheimlich aggressiv. Und das haben sie, wenn sie freies Eisen haben, dann passiert das. Und das möchte ich also keinem raten, dass, wenn da was schief geht von der Konzentration oder der falsche Komplex genommen wird. Es gibt da gute Präparate, sicher. Aber ohne medizinische Indikation würde ich das auf keinen Fall machen. Und ich würde immer versuchen, also oral zu supplementieren mit guten, sehr guten Supplementen. Und ein gutes Supplement besteht erstmal aus einem guten Komplex. Und ein gutes Supplement muss auch ein Zertifikat haben, ja, dass auch das da drin ist, was draufsteht.
Ne? Ja, das Thema kenne ich sehr gut.
Ja, ich weiß. So. Und darauf würde ich mich, und ich würde einen guten Komplex oder eine gute Applikationsform nehmen. Ne? Da eine gute Applikationsform sind zum Beispiel diese Nanoemulsion oder eben halt, dass man Präparate hat, die geschützt sind. Nicht durch mehrere Mäntel. Nicht?
Ja, absolut. Wenn ich jetzt also nur mal ganz kurz vielleicht zusammenfasse, dann würde ich sagen, also grundsätzlich sollte man sich immer, bevor man jetzt anfängt bei dem Thema Supplementierung, sollte man ein gutes Labor haben. Das sind diese vier Werte, die Sie eben halt angesprochen haben. Das ist eben halt das Thema HB-Wert, das ist das Thema Ferritin, das ist das Thema Transferritin und es ist der CRP-Wert. Richtig?
Genau.
Gut. So, und das heißt, dann sieht man auf der Basis, sieht man eigentlich, wo man steht und wo der Mangel ist. So, auf der Basis kann man dann anfangen zu supplementieren, das, oder eben halt seine Ernährung entsprechend anzupassen. Im Idealfall sollte ein Mann um die 10 Milligramm pro Tag über die Ernährung aufnehmen, eine Frau idealerweise 15 Milligramm über die Ernährung aufnehmen. Wenn man merkt, dass man das nicht schafft oder eben halt noch einen zusätzlichen Mangel ausgleichen möchte, dann müsste man so wäre die Supplementierungsempfehlung um die 6 Milligramm pro Tag. Man sollte nicht unbedingt viel höher gehen, es sei denn, man hat eine ärztliche Anweisung.
Ja, so. Also ich würde das immer von meinen Werten abhängig machen. Ne?
Mhm.
Aber nicht, das ist... Wie bei anderen Stoffen eben halt auch. Ne?
Also gut.
Das ist schon.
Jetzt ist noch eine Sache. Ich bin ja beschäftige mich ja sehr stark mit dem Thema Langlebigkeit und gibt es ja auch die Theorie, dass zu viel Eisen das Altern beschleunigt. Also ist Eisen dann in dem Sinne vielleicht doch ein zweischneidiges Schwert?
Ja, Eisen ist ein zweischneidiges Schwert, natürlich. Ne? Aber das ist ja bei vielen essentiellen Sachen so. Das ist nicht nur beim Eisen so. Ne? Selen ist ja auch ein ganz bekanntes Beispiel. Nicht? Da brauchen sie 70 Mikrogramm pro Tag, ja, was auch vielfach nicht erreicht wird. Und ab 300 Mikrogramm, ne, Faktor 4 bis 5 oder so, nicht? Da wird schon gefährlich, nicht? Also das ist ja diese Ambivalenz der essentiellen Spurenelemente.
Die Dosis macht das Gift.
Ja, ja, klar. Nicht? Und das ist bei allen Sachen so. Aber jedes, sag ich mal, jeder Mikronährstoff hat so seine eigene, seinen eigenen Weg, nicht? Auch wie er bestimmt wird, nicht? Ein Eisenstatus kann man eigentlich ganz, ganz gut bestimmen, nicht? Während der Magnesiumstatus oder Zinkstatus, das ist viel, viel schwieriger, nicht? Also, das ist, nicht? Man kann nicht immer einfach nur Serumwert machen oder so, nicht? Das, was ja oft gemacht wird, ne? Eigentlich ist jeder Mikronährstoff schon sehr speziell. Man muss sich schon sehr gut damit auskennen. Und wenn man da einen Status machen will, muss man auch zu speziellen Ärzten oder Labors gehen und muss das selbst auch interpretieren können, ein bisschen. Nicht? Da werden wir auch demnächst mal, denke ich mal, was drüber publizieren. Und vielleicht mal auch mal so eine Fibel für die Allgemeinheit, was nicht so kompliziert ist und so, wo genau drinsteht, wie man sowas macht. Ne?
Und vor allem, was wir gelernt haben, wenn man ein Labor hat, dann sollte man auch dieses Labor dann wiederholt machen. Das heißt also, dass man idealerweise, wenn man eben halt dann anfängt, die Therapie oder Supplementierung einzuführen oder die Ernährung umzustellen, dass man dann das Retesting idealerweise beim gleichen Labor macht.
Genau, nicht? Aber was auch nicht unbedingt heißt immer, dass es gut ist, weil es gibt auch einfach Labors, die es nicht können. Ne?
Okay. Nein, haben Sie absolut recht.
Ne, also ich habe ja so einen LinkedIn-Kanal jetzt, den ich jetzt so seit einem halben Jahr so bediene. Und kennen Sie den HbA1c-Wert für Zuckerkontrolle, nicht? Und da habe ich mal einen kleinen Post gemacht, ich weiß nicht, der hat 60.000 Aufrufe oder irgendwas, wodurch der beeinflusst wird, und zwar durch die Messmethode, und zwar ganz stark. Es gibt 5, 6 verschiedene Messmethoden. Und die werden kreuz und quer oft eben halt die Ergebnisse dann an die Ärzte geliefert, je nachdem, was preiswert da ist. Und wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht auch mit anderen Methoden, mit Sensormethoden, die man sich in den Arm stecken kann, die Sensoren oder so, dann stimmt das hinten und vorne nicht. Und daraus werden die ganzen Therapien abgeleitet. Ja, der HbA1c ist auch ein großes Problem der Messtechnik. Ja. Und deshalb 60.000 Leute haben das geklickt. Obwohl, ich bin ja kein Spezialist, ich habe ja einfach mal angeguckt, was es da gibt, und auf so ein Paper, ich glaube aus Japan war das, die haben das mal untersucht, und das habe ich mir durchgelesen. Und also diese Messungen, sich immer darauf zu verlassen, das, was ich jetzt kriege da, die Zahlen und dann 4 Stellen hinterbekomme, das stimmt alles, das sollte man mit Vorsicht machen. Nicht? Viele Leute machen sich ja auch verrückt. Nicht, die kriegen halt irgendwie einen Messwert und da ist dann in der 3. Stelle hinterm Komma irgendwas abgewichen, und dann denken sie schon, sie wären schwer krank oder so. Ne? Man muss das alles ein bisschen auch mal, mit einem kritischen Auge betrachten.
Das wollen wir auf jeden Fall. Wenn Sie jetzt eine einzige Sache über Eisen in die Welt hinausschicken würden, ja, und was wäre das?
Eine einzige Sache. Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Einzige Sache in einem Satz jetzt oder so, da muss ja ein bisschen länger sein.
Versuchen Sie es mal.
Also, wenn ich schlecht drauf bin, würde ich meinen Eisenstatus checken lassen an diesen 4 Werten. Ferritin, CRP, HB-Wert und Transferinsättigung mindestens. Es gibt da noch 4, 5 andere. Und wenn die nicht stimmen, dann würde ich den Arzt fragen, wie viel Eisen ich oral supplementieren soll. Das würde ich machen. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe ein paar Fälle bei Studierenden, die waren lange in Psychotherapie gewesen und haben Psychopharmaka bekommen, weil sie Depressionen hatten, schwere Depressionen. Und es war nachher Eisenmangel, der falsch diagnostiziert worden ist oder nicht diagnostiziert worden ist. Dabei ist es eigentlich nicht schwierig. Nicht? Während andere Parameter, Mikronährstoffe sind schwieriger zu diagnostizieren, ob ich da einen Mangel habe. Ne? Zum Beispiel bei Magnesium. Ne? Mhm. Bei Magnesium ein Serumwert nützt überhaupt nichts.
Der nützt nicht, gar nichts.
Nö, weil das Magnesium ist ja fast nur intrazellulär. Ich glaube, 0,3% des gesamten Magnesiumstatus ist intrazellulär in den Knochen und so. Nicht, das ist, da muss man Muskelbiopsie machen und sowas.
Und das wirklich. Oder zumindest eine Vollblutanalyse. Also das ist ja, ja.
Ja, ja, aber es geht ja vor allen Dingen auch um andere Organe und so. Ne? Also das ist, eine Magnesiumanalyse richtig zu machen, das ist nicht einfach. Da muss man schon, aber das ist jetzt nur ein Beispiel.
Da kommen wir auf ein anderes Thema. Genau. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich. Für alle, die wirklich tiefer einsteigen wollen, hatten wir jetzt ja gerade erwähnt, es gibt im Springer Verlag, gibt es sowohl ein medizinisches Fachbuch als auch ein, ich sage ich mal, Buch, was der Allgemeinheit verständlich dann ist. Das heißt also, das möchte ich an dieser Stelle dann hier nochmal empfehlen. Und ansonsten sage ich erstmal vielen Dank für das Gespräch. Sagen Sie, Herr Professor Günther, haben Sie eigentlich ein Lieblingssupplement?
Ich will mal sagen, ich nicht Lieblingssupplement, aber ich finde, dass die ganzen Stories, die um Kreatin laufen, sehr, sehr interessant sind und auch sehr hoffnungsvoll, dass eben halt Kreatin auch mehr so, sag ich mal, in die, nicht nur jetzt im Kraftsport angewendet wird, sondern auch mehr in die Longevity-Szene wegen mir jetzt auch, nicht? Muskelstärkung und so weiter, nicht? Und das ist eine ganz wichtige Sache und ich finde, das ist auch so ein neuer Stern, sage ich ja, am Himmel. Es gibt da an die 1000 Publikationen zu. Und in meinen Vorlesungen ist es auch immer Thema, nicht? Da sitzen dann die Leute und gehen natürlich alle ins Gym und nehmen Kreatin und so und fragen mich dann, was ist das okay, können wir das mal behandeln? Dann bringe ich die neuesten Papers und dann geht das in Richtung Biochemie natürlich, wie das wirkt im Körper und so. Da gibt's ja auch genug drüber. Was ich aber wichtig finde, ist, dass wenn man Kreatin nimmt, dass man da richtig gute, gut kontrollierte Produkte nimmt. Nicht? Und Produkte, die in der Kölner Liste stehen. Ja, das sind eben halt die Kölner Liste. Ich weiß nicht, ist das bekannt?
Wir haben ja viele Produkte auf der Kölner Liste. Es geht ja einfach darum, dass sie außerhalb der Doping-Verdachtes sozusagen stehen. Deswegen können sie eben halt Profisportler einnehmen.
Das ist aber nur ein Punkt, nicht? Sie wissen ja, viel von diesen Kreatinprodukten kommt aus fernen Ländern, sage ich es mal so.
Eigentlich China hauptsächlich, sage ich mal so, ja.
So ist es. So, und da kann man nur sagen, also wir haben ja viele Analysen auch gemacht, auch nicht nur bei Kreatin, auch insgesamt. Und da kann man nur sagen, dass man aufpassen muss, was man für ein Kreatin nimmt, auch wenn man eben halt den dreifachen Preis zahlt. Und es geht darum, vor allen Dingen jetzt, es geht natürlich auch um Dopingsubstanzen, aber es geht eben halt auch um diese Verunreinigungen, wenn diese chemischen Reaktionen nicht gut kontrolliert durchgeführt werden. Es ist jetzt ein bisschen trocken und da gibt's ja das DCD und das DHT und diese Werte, ne, das eine ist das Dicyandiamid und das andere ist das Dihydroxytriazin, das DHT. Und diese Werte sind aus Produkten, die aus Asien kommen, zum Beispiel oft sehr hoch. Und die sind toxisch natürlich relevant.
Und für Männer natürlich nochmal relevanter, weil sie auch den Haarausfall dann nochmal fördern könnten.
Ja, klar, dass da wird ja drüber gestritten, ob das stimmt oder nicht.
Ne? Das DHT, grundsätzlich schon, ob Kreatin das DHT erhöht, darüber wird gestritten. Aber dass DHT an sich für den Haarausfall verantwortlich ist, ist, glaube ich, doch bewiesen.
Ja, aber es geht jetzt um die Verunreinigung in
den Produkten. Genau, das meine ich ja. Deswegen sage ich ja, nimmt lieber das deutsche Kreatin, also das Creapur oder Creavitalis, statt eben halt die China-Variante.
Richtig. Und das sage ich den Studierenden auch immer und möchte hier auch mal sagen, dass man das Creapur und das Creavitalis von dieser Alzchem-Gruppe nimmt. Nicht? Und soweit ich das auch sehe, ist das auch in ihrem Programm und das finde ich super.
Also, und vor allem, wir müssen jetzt auch mal sagen, Sie sagten so, wir reden über den dreifachen Preis. Ja, aber der dreifache Preis, also meine Tagesdosis Kreatin kostet mich 4 Cent. Tagesdosis.
Ja, ja.
So, das heißt also, ich statt 1,3 Cent am Tag muss ich 4 Cent am Tag bezahlen. Und ehrlich gesagt, das sind mir meine Haare wert.
Genau. Die Haare. Ja, sind doch noch gut dabei. Ja. Nicht? Und diese Richtwerte, ne? DCD maximal 30 ppm und DAT 3 ppm. Das sind richtig gute Werte, wenn man die, das sind also Richtwerte, die man einhalten soll. Und das ist eigentlich auch eine wichtige Diskussion, auch für den Standort hier in Europa, nicht? Dass man das auch den jungen Leuten auch sagt, nicht? Und das war mir jetzt noch irgendwie ein Anliegen auch, das hier vielleicht auch noch loszuwerden, nicht? Und Kreatin halte ich für eine Riesensache. Ich will jetzt, brauche jetzt nicht zu erklären, wie es biochemisch funktioniert. Das wissen Sie wahrscheinlich besser wie ich.
Besser weiß ich nicht. Das würde ich jetzt nicht behaupten, aber Sie müssen mich zumindest nicht überzeugen. Ich bin großer Fan.
Ja, ja. Ich weiß.
Also noch einmal vielen Dank.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.